findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Willkommen in der Lunchbox. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist, nämlich ich darf den Podcast wieder hosten mit Eliot Belmadani auch zusammen und freue mich, Eye-Canning Tappe, dass du heute mit dabei bist von der FH ja, in Münster auch. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, freue mich auch.
Eike, du hast ja Lehramt studiert, warst dann irgendwie Referent in den Medien. In einem Medienzentrum, ist jetzt Professor und Vorsitzender bzw. Co-Vorsitzender der GMK. Was hat dich denn auf diesem Weg angetrieben und wie kam es eigentlich dazu?
Mich mit Medienpädagogik zu beschäftigen? Meine eigene Schullaufbahn. Und zwar habe ich, ich glaube, in der 9. Klasse hatten eine Lehrerin, weil ich mich damals für Film und Filmen interessiert habe, in der 9. Klasse haben eine Lehrerin erzählt, meine Kunstlehrerin, pass auf, da gibt es in Münster eine Einrichtung, das Benno-Haus, da kann man das auch, können Jugendliche das auch machen. Da bin ich zwar nie hingegangen, aber ich hatte diese Idee dann in meinem Kopf und habe in der Schule auch schon Filme gedreht als Leistungsnachweis, auch in der Oberstufe. Und als ich dann selbst Lehramt studiert habe, erinnerte ich mich dann, okay, es gibt ja dieses Benno-Haus wohl. Und dann habe ich da angefangen, mit Kindern und Jugendlichen verschiedene Filmformate umzusetzen. Also Bürgerkanal, eine eigene Jugendsendung, dann inklusives Ferienprogramm, Radiosendung mit Kindern und Jugendlichen gestaltet. All das. Und das hat mich dann so angetrieben, dass ich gesagt habe, okay, anstatt nach dem Studium in die Schule in den Unterricht zu gehen, ist das, was ich eigentlich machen möchte. Also mehr in der offenen Arbeit tätig sein und dann halt medienpädagogisch mit Heranwachsen zu arbeiten. Genau, und das hat mich so ein bisschen dann bis zur FH begleitet.
Du hast ja dann auch wirklich eine ganze Menge Erfahrung gesammelt auf dem Weg dahin in Medienpädagogik. Und wenn du jetzt draußen schaust, welche Diskussionen wir im Moment überall haben, wie nimmst du die denn wahr tatsächlich? Und welche Rolle spielt Medienpädagogik denn wirklich auch in diesen Diskussionsformaten?
Ja, der Grundtenor, also vielleicht müsst ihr erstmal so festlegen, die Technik hat sich natürlich, seitdem ich das gemacht habe, ordentlich gewandelt. Also und auch die, mit welchen Medien Kinder und Jugendliche in Kontakt kommen. Aber das ist auch ein ganz normaler Prozess, obwohl der natürlich sehr schnelllebig jetzt ist. Deswegen sind die Medienformate vielleicht schnelllebiger geworden, aber der Grundtenor ist derselbe, finde ich, dass halt Medienkulturen von Kindern und Jugendlichen oft halt abseits von solchen Projekten belächelt wird oder als nicht real oder als Quatsch dargestellt werden, die halt potenziell erstmal schädlich sind. Und gar nicht vielleicht auch das sinnstiftende Format oder die soziale Eingebundenheit von Kindern und Jugendlichen betrachtet. Warum tun die das überhaupt? Also natürlich, um Spaß zu haben, aber das hat natürlich auch eine wichtige Funktion in vielen Bereichen, sich medial auszuleben, auszutauschen. Was natürlich jetzt dazu kommt, ist, dass immer deutlicher wird, welche Macht natürlich große Firmen dahinter haben und wie Heranwachsende durch Algorithmen mit beeinflusst werden können. Das ist ein großes Problem, das kann man nicht mitdiskutieren. Aber was die Medienpädagogik schon seit jeher, seit den 70er Jahren schon mitbringt, von der Grundidee der 70er, 80er Jahren, ist, wenn ich mit Kindern handelnd tätig werde und mit Medien werden sie kommunikationsfähig, weil Medienkompetenz meint im Kern nichts anderes als kritische Kommunikationskompetenz. Also ich kann mich mit Medien ausdrücken, ich kann Medieninhalte reflektieren, ich kann selbst medial handelnd tätig werden, indem ich etwas darstelle auf Grundlage dessen, was ich gelernt habe, wie Medien funktionieren. Und das ist gleich geblieben, aber das wird im Diskurs leider oft weggeredet, dass man erstmal Kinder und Jugendliche bewahren muss und dann, wenn alles sicher ist, kann man sie erst befähigen. Und das geht ein bisschen an der Grundidee vorbei. Wir brauchen beides. Wir brauchen den festen Schutz oder Schutzstandards, aber gleichzeitig, auch wenn wir sie noch nicht haben, müssen wir Kinder befähigen, auch medial kommunizieren zu können, weil sie tun es. Ob wir das jetzt mitbekommen oder nicht, sie tun das. Und wenn wir denen ein bisschen Werkzeug mitgeben, in Form von kritischer Medienkompetenz, dann ist, glaube ich, auch schon Teil dazu beigetragen, dass sie besser medial aufwachsen können.
Was müssen denn junge Menschen heute wirklich lernen, um sich in der digitalen Welt nicht nur irgendwie zu orientieren, sondern vor allem sie auch aktiv mitgestalten zu können?
Erstmal kritisch hinterfragen. Also das, was ich sehe, ist natürlich, das ist ja der Kernpunkt von Medien schon immer. Es ist ein Ausschnitt oder beziehungsweise eine Umgestaltung von Wirklichkeit. Fotografie, Bücher, sie machen nichts anderes, sie lassen halt Sachen weg und dichten Sachen dazu. Und das muss ich erstmal verstehen, dass es nicht die Realität ist. Das hört sich vielleicht für Erwachsene so plump an, aber das ist durchaus der Kern und das beginnt schon ab der Kita zu verstehen. Das, was ich medial erfahre, ist nicht das, was es wirklich so gibt, sondern es hat jemand irgendwie hergestellt mit irgendeiner Intention dahinter. Und diese Intention drückt sich dann in medialer Gestaltung aus. Also, ne, wie groß ist jemand zu sehen, welches Licht wird benutzt, welche Töne werden eingespielt. All das sind so Grundlagen, die muss ich verstehen, wie ich auch sprechen, lesen und rechnen lernen muss, muss ich auch mediale Sprachsysteme lernen. Und das ist ein Punkt, also die Sprachsysteme dahinter lernen. Und auch verstehen, das ist natürlich jetzt im Zeitalter von KI immer bedeutsamer, warum kriege ich Sachen angezeigt und warum kriegen andere Personen andere Sachen angezeigt, also so algorithmische Strukturen. Und natürlich, welche Rolle spielt KI da drin? Also nicht alles, was ich dann online erlebe, ist von Menschen gemacht, sondern teilweise natürlich auch künstlich hergestellt. Und mit welcher Intention und mit welchem Datengrundlage wird das hinterstellen? Also ne, erstmal dieses kommunikationsfähig sein und dann dieses kritische Reflektieren zusammendenken.
Das klingt ja inhaltlich tatsächlich viel stärker nach irgendwie einem Schlüssel für demokratische Resilienz. Würdest du sagen, wir haben ja gerade über Lesen, Rechnen, Schreiben gesprochen, was ja praktisch die zentralen Kulturtechniken unserer Zeit sind, dass es dort einen Wandel braucht und dass gerade für die Demokratie diese Kulturtechnik der Medienkompetenz immer relevanter wird?
Ja, also Demokratiekompetenz oder demokratisch urteilfähig sein ist immer schon in der Grundstruktur von Medienpädagogik auch drin gewesen. Also nur wenn ich auch sprechfähig bin, kann ich am Diskurs auch teilnehmen. Aber wenn ich dann quasi systematisch ausgeschlossen werde, weil ich nicht sprechfähig oder sprachfähig gemacht werde, wird es als schwieriger für mich, auch meine Eindrücke zu äußern oder Teilhabe zu erleben. Das meint ja auch genau die EU-Kinderrechtskonvention mit digitaler Teilhabe. Nicht, dass jetzt alle Heranwachsenden TikTok nutzen müssen oder Insta, sondern dass es Kanäle gibt, auf denen sie teilhaben können. Und wenn wir die als Gesellschaft nicht einrichten, ein großer Teil unserer politischen Diskussion läuft ja über Social Media ab, gesellschaftlich. Wenn wir das nicht einrichten, dann informieren die sich halt woanders. Und dann können wir nicht sagen, jetzt sperren wir euch einfach davon aus und machen nichts als Gegenangebot. Dann ist es nicht weit her mit Demokratie und mit Teilhabe, wenn wir es ernst nehmen. Wir können natürlich auch sagen, Demokratie beginnt erst ab 18 oder ab 16, dann, wenn ich wählen darf. Aber so ist es halt nicht.
Genau. Elion, ich glaube, das brennt dir unter Nägeln, oder?
Ich bin ja ein großer Verfechter für Demo oder innerschulische Demokratie und Teilhabe, und du sprichst mir dann natürlich total aus der Rede, wenn es darum geht, wenn man diese sprachlichen Kompetenzen und diese Sprachspiele gar nicht beherrscht, dann wird man natürlich theoretisch unwirksam. Was sind denn da vielleicht auch, wenn man so ein bisschen aus dem Mediendiskurs rausgibt, was sind denn da die konkreten sprachlichen Fähigkeiten, die Schülerinnen und Schüler brauchen, um wirksam in der Schule und in unserer Demokratie teilhaben zu können?
Ja, das ist das, was ich genannt habe. Ich muss halt nicht nur verstehen, wie Sprache funktioniert, also ne, auch Debattenkultur funktioniert. Die funktioniert ja analog anders als in digitalen Social Media Formaten zum Teil, ne, deutlich schneller und verkürzter mit anderen sprachlichen Mitteln. Ich muss halt auch lernen, wie Bildsprache funktioniert, wie ich anders algorithmisch beeinflusst werde. Warum sind Bundestagsreden auf TikTok nur so und so lang? Und warum ist die AfD gerade so erfolgreich damit? Warum wird die so viel geklickt? Was macht die anders? Welche medialen Mittel setzt die anders ein? Das muss ich ja durchschauen können, um zu verstehen, was machen die mit mir dort, und natürlich aber auch, um selber posten zu können, wenn ich das denn möchte. Also es heißt ja nicht, Demokratiekompetenz heißt ja nicht, ich muss mich beteiligen aktiv am Diskurs, ich muss ihn erstmal verstehen lernen, um die Möglichkeit haben, mich beteiligen zu können. Und da sind halt so mediale Grundsprachfähigkeiten durchaus wichtig. Und das erstreckt sich natürlich über Bild, über audiovisuelle Sprache und halt auch über Tonsprache, auditive Sprache halt mit. Ne?
Ich würde da gerne einmal kurz reinspringen, nämlich Digital School Story arbeitet ja genau an dieser Schnittstelle, die du jetzt quasi auch gesagt hast, nämlich von Schule, Lebenswelt und kreative Medienproduktion auch. Und wenn du auf unseren Ansatz jetzt mal schaust, was sagt es tatsächlich dann am Ende mit auch über zeitgemäße Bildung mit aus? Also was brauchst du dafür deiner Meinung nach?
Ja, verschiedene Aspekte. Also erstmal müssen Kinder und Jugendliche sich auch irgendwie ernst genommen fühlen. Das kann man natürlich auch argumentieren. Also nicht alles, was man in der Schule lernt, muss einem auch gefallen. Das ist auch legitim. Also mit Bildung heißt ja auch, dass ich mich mit Sachen auseinandersetze, mit denen ich keine Berührungspunkte hatte oder die ich vielleicht auch ablehne. Aber ich gehe aber aktiv mit rein. Aber es muss irgendwie attraktiver gemacht werden und nicht vorgesetzt werden. Deswegen ist so eine Lebensweltorientierung, das ist ein Schlagwort aus der sozialen Arbeit, von Hans Thiersch, ist da schon ein zentraler Punkt, um halt vielleicht auch formale Bildungsprozesse anzustoßen. Also, dass ich sage, okay, Themeninhalte docke ich an eurer Lebenswelt an, weil sie euch irgendwie betreffen, und springe dann halt vertiefend in die Inhalte rein. Das ist ein Punkt. Und dann natürlich die aktive Medienarbeit, die Handlungsorientierung, also das selber tun. Also nur wenn ich lerne, wie etwas, also nicht nur lerne, Wissen aneignen. Handlungsorientierung heißt ja Wissen und Tun. Das sind ja die Grundbestimmungen. Ich lerne nicht nur einfach, wie es funktioniert, sondern ich kann es auch umsetzen, handwerklich. Dann komme ich in so einen Prozess, das habe ich durchaus auch mal theoretisch erforscht, und das ist sehr eng an die Schreibforschung angelehnt. Also ich lerne mehr, indem ich schriftlich arbeite, als wenn ich es mir nur erzählt bekomme, ne, weil es prägt sich mehr ein. Genauso, wenn ich selber einen Podcast erstelle oder einen Film oder Fotos, lerne ich mehr über die Inhalte, die ich dort darstelle, weil ich sie ja dekonstruieren muss und dann rekonstruiere. Und gleichzeitig lerne ich mehr über das Medium, was ich jeweils benutze, weil ich ja gewissen Gestaltungselementen, Grundlagen nachgehe, um meine Botschaft zu verbreiten. Also ich könnte ja auch einfach einen Schnappschuss machen aus 10 Meter Entfernung vom Objekt. Bringt aber nicht viel, weil keiner weiß, was ist jetzt gemeint. Und da geht es ja los. Also ich muss näher rangehen, vielleicht brauche ich eine andere Beleuchtung, um halt irgendwie einen Sinn herzustellen. Genau, das sind so die Grundlagen, und glaube ich, das findet sich in euren Ansätzen durchaus auch wieder.
Wenn du da jetzt auch genau das beschreibst und wir draußen immer noch viel diese Diskussion erleben, man bräuchte irgendwie ein eigenes Schulfach Medienbildung, was immer wieder kommt, ist es nicht viel mehr, dass sowas einfach fächerübergreifend mitgedacht oder mitverstanden werden muss heute in Sachen Medienbildung und Medienpädagogik?
Das ist eine schwierige Frage. Da diskutieren wir uns seit 20 Jahren in der Medienpädagogik auch. Also, ne, was wollen wir? Wollen wir ein eigenes Schulfach haben oder eine Querschnittsaufgabe? Ich war lange Zeit Verfechter der Querschnittsaufgabe, gesagt, das muss jedes Schulfach machen. In jedem Schulfach kann man das auch durchaus machen. Egal, ob das jetzt Deutsch, Geschichte, Naturwissenschaften oder sogar Sport ist. Man kann medial aktive Medienarbeit auch betreiben. Mittlerweile denke ich, dass wir beides implementieren müssen. Gar keine Entweder-oder-Debatte. Also wir brauchen das Schulfach Medienbildung, um Grundlagen zu setzen. Das ist nicht der Informatikunterricht. Informatik kann nur ein Bruchteil von Medienkompetenzvermittlung sein, sondern es muss eine eigene reflexive Auseinandersetzung sein. Und gleichzeitig muss es in jedem Fach methodisch didaktisch vorkommen. Also, dass ich Medien nicht nur als Overhead-Projektor verstehe oder halt den Beamer anschalte oder mal eine App auf dem Tablet mache, sondern selbst ins produktive Handeln kommt zu Themen, die das Fach betreffen. Also beides. Weil auch das hat so meine Erfahrung gezeigt, wenn man das, man kann sich nicht allein auf die Querschnittsaufgabe verlassen, weil natürlich die Umstände an Schulsystemen und an Lehrkräften sehr unterschiedlich sind. Manche haben das in ihrer Ausbildung erfahren, manche Schulen haben gar nicht das Equipment, das als Querschnittsaufgabe zu machen, dann würde das in solchen Schulsystemen rausfallen. Und meine Hoffnung wäre, wenn man, und das ist natürlich auch schwierig umzusetzen im föderalen System, wenn man aber so ein Fach Medienbildung ab der Klasse 1 implementiert, dann ist schon mal ein Teil gewonnen, aber das ist nicht das ganze Bild. Wir brauchen das fächerübergreifend, um das halt zu machen. Also ich bin vom absoluten Verfechter der Querschnittsaufgabe hin zu, wir brauchen beides mittlerweile.
Ich persönlich bin ja auch ein Verfechter, dass wir beides brauchen, denn bei Querschnittsproblemen oder bei Querschnittsthemen haben wir immer das Problem, dass es sehr lehrkräfteabhängig ist, wie gut das dann irgendwie verankert ist in dem jeweiligen Unterricht. Deswegen braucht es schon irgendwie eine institutionelle Verankerung. Es darf aber natürlich auch nicht irgendwie nur in ein Fach irgendwie abgeschoben werden. Und da erlebe ich immer so zwei Typen von Lehrkräften oder Erwachsenen. Die einen sprechen ganz oft über Warnungen, wenn es um Medienpädagogik geht, also irgendwie Suchtpotenzial, Risiken, das Bild der verwahrlosten Jugend. Und die anderen argumentieren sich da gerne raus in der Art und Weise, dass sie nicht wissen, wie. Und deshalb gehen sie dann auch so ein bisschen in diese Alarmismus-Schiene rein. Sie wissen nicht, wie sie Jugendliche in digitalen Medienwelten aufsuchen sollen. Und deswegen wollen sie es nicht als ihre Aufgabe sehen. Du persönlich argumentierst hier ja eigentlich relativ klar, Jugendliche müssen in ihren Medienwelten aufgesucht werden und man sollte sie nicht davon fernhalten. Warum würdest du denn sagen, ist das der bessere Weg?
Naja, weil es eine Sinnhaftigkeit herstellt für sie selber. Das ist ja auch ein alter Hut, dass man sagt, warum brauche ich jetzt dieses Thema, was soll ich damit später anfangen? Aber weil es mir auch keiner aufzeigt. Ne? Wenn ich ein abstraktes Thema in einem, ich nenne es bewusst keine Unterrichtsfächer, abstraktes Thema im Unterricht durchnehme. Und dann fragt man sich ja durchaus öfter, was soll ich denn damit später anfangen? Welche Relevanz hat das? Aber ich denke, dass man jedes Thema auch auf die eigene Lebenswelt übertragen kann. Und dann habe ich einen Ankerpunkt und erkenne, aha, dafür ist das gut. Und das kann man durchaus machen. Das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe. Und die Aufgaben an Lehrkräfte wachsen ja. Also es wird ja nicht einfacher, Lehrkraft zu sein. Weil man hat die Elterngespräche, die Eltern werden nicht einfacher, die Schülerschaftszahlen in Klassen steigen, man hat Aufgaben wie Inklusion, jedes Kind soll man einzeln fördern und dann noch, soll ich die Lebenswelt beobachten, wie soll ich das eigentlich machen? Deswegen muss das halt irgendwie in Ausbildung mit verankert werden und Schülerinnen und Schüler müssen, und das hat auch viel mit Demokratiekompetenz zu tun, müssen vermehrt auch in Unterrichtsgeschehen mit eingebunden werden. Also, dass sie auch aktiv Themen erarbeiten oder vorstellen oder Unterrichtsreihen mitgestalten. Also, dass wir quasi, und das ist ja auch ein langes Versprechen schon gewesen, einen konstruktivistischen Unterricht durchsetzen, wo es halt nicht die eine Person gibt, die alles erzählt und das ist die Wahrheit, sondern dass wir halt alle Lernende sind in einem Prozess, auch das muss sich wandeln. Und dann habe ich natürlich die Chance, genau solche Lebensweltbezüge mit einzubauen, weil Schülerinnen und Schüler dann schon auf die Idee kommen, aha, das könnte damit zusammenhängen, wir thematisieren das mal und dann kann die Lehrkraft drauf eingehen und das didaktisch halt rahmen, weil dafür sind die Lehrkräfte die Expertinnen und Experten für die Didaktik und Methodik und natürlich für Fachinhalte, aber das vordergründig, das den Unterrichtsprozess mitzugestalten.
Wie verändert denn KI aus deiner Sicht diese soziale Interaktion und das Lernen und auch die Selbstwahrnehmung bei jungen Menschen? Also was beobachtest du da konkret? Siehst du da eine große Chance für die Schule oder eher eine Gefahr?
Ja, das ist schwierig. Erstmal Wahrnehmung wird von uns allen mit verändert, mitgestaltet, weil das habe ich heute noch in einem Vortrag gehört, dass jetzt mehr KI-generierten Content im Netz geht als menschengenerierten Content. Na, also die Mehrheit der Sachen, die wir sehen, sind halt irgendwie mit KI beeinflusst worden, zumindest oder komplett von KI erstellt worden. Und das macht ja etwas mit unserer Realitätswahrnehmung. Ne? Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die sehr medial geprägt ist und auch digital geprägt ist, ziehen wir natürlich nicht alles aus dem analog-physischen Raum, sondern halt viel von unserem Wissen halt auch digital. Und wenn das verändert wird oder einseitig dargestellt wird von durch KI, macht das was, wie wir Welt wahrnehmen. Und das natürlich auch mit Heranwachsenden. Ne? Auch wenn wir weiterschauen, gibt es vielleicht Serien bald nur noch, die rein KI-generiert sind, Hörspiele, die KI-generiert sind. Das ist alles, wie ich Wahrnehmung und Realitätswahrnehmung halt mitpräge. Was eine große Herausforderung ist, auch für das Schulsystem, weil man dann mit vorgefertigten Bildern kommt, die vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen. Aber das wurde mir medial so beigebracht. Und das müssen Lehrerinnen und Lehrer halt auch erkennen können. Und das ist schwierig. Oder beziehungsweise, auch das ist, glaube ich, so ein Klassiker, Arbeitsblätter, die von Lehrkräften erstellt wurden, die halt nicht der Realität entsprechen. Wie, das habe ich auch gesehen letztens, Arbeitsblatt zum Biologieunterricht zu Elefanten, wo dann der Elefant einen knöchernen Rüssel hatte und eine unbedachte Lehrkraft hat das so ausgeteilt, ne, weil die KI das so ausgegeben hat. Sowas sind dann so Vorstellungen, wo man sich auf KI verlässt und das entspricht dann nicht der Realität. Das ist zum einen das Problem, dass Wahrnehmung mit beeinflusst wird und das muss ich natürlich auch aktiv aufgreifen, auch handlungsorientiert, indem ich auch selbst KI bediene und was spuckt die aus und was spuckt die selber nicht aus. Und der zweite Punkt, den du ja genannt hast, ist die soziale Interaktion, weil, und das KI natürlich über Sprache oder bei KI-Systeme Sprache so gut durchdringen und mit hohen Wahrscheinlichkeiten ausspucken, was wir gerne hören möchten, einen schnellen Zugang haben zu Menschen, weil sie sehr empathisch wirken, obwohl sie nicht empathisch sind. Und das kann in der Konkurrenz zu formalen Lernprozessen stehen, wenn ich eine KI als Lehrperson einsetze und die sehr eingehend auf mich und sehr begleitend, sehr befürwortend ist und mir auch medial zugeschnitten die Sachen so präsentiert, die ich sie mag. Also zum Beispiel, vielleicht nicht in ferner Zukunft, so in 2, 3 Jahren sagt die KI, pass auf, aus deinen Mails habe ich gelernt, in 2 Wochen steht die Mathearbeit an. Ich habe dir mal 5 Mathe-Videos im TikTok-Stil, wie du das magst, erstellt. Gleichzeitig habe ich dir ein Lernspiel programmiert. Da kannst du auch ein bisschen Mathe mitlernen. Und ich bin dein Sparringspartner. Ich frage dich einfach mal ab und kritisiere dich gar nicht groß dafür. So, und auf einmal schreibt die Person eine bessere Mathe-Note. Was macht das mit Lernprozessen dann? Und wem vertrauen wir und nicht? Und das Problem ist einfach nur, dass diese KI-Lehrperson vermeintliche Lehrperson natürlich mit Daten gefüttert wird oder auch trainiert wird, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Also welche Sachen werden erzählt, was ist die Datengrundlage und was wird vielleicht auch bewusst weggelassen von den großen Firmen dahinter. Also diese kritische Kompetenz, Sachen auch kritisch zu hinterfragen als außenstehende Person, wird ja vermehrt auch abgegeben worden. So ist meine Befürchtung. Deswegen sehe ich KI in der Schule eher natürlich als Unterrichtsgegenstand, den man thematisieren muss, also welche Wirkung hat KI und wenn ich es als Tool einsetze, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, das als sozial simulierendes Tool einzusetzen, also dass ich wirklich eine KI-Tutor im Unterricht habe, das sehe ich noch kritisch, weil man zu schnell in die Situation kommt, dass die KI dann eher angenommen wird, weil sie vielleicht befürwortend argumentiert, als eine Lehrkraft, die vielleicht ein bisschen kritisch nachhakt.
Da würde ich tatsächlich gerne noch mal reingehen wollen, auch mit dem Thema Feedback geben. Also es gibt ja gerade in so einem Prozess auch, wo KI ein unabhängigeres Feedback auch geben kann, als Lehrkräfte das tun. Also auch da gibt es ja viele Themen, die wir ja jetzt auch schon im normalen Leben sozusagen auch sehen, dass es nicht immer so leicht ist, Feedback zu bekommen oder überhaupt diese Feedback-Prozesse in Schule in irgendeiner Form mit auch anzuschieben. Ist denn da nicht tatsächlich dann KI ein wirkliches Instrument, um unabhängiger Feedback zu geben? Und da natürlich, daran schließt sich die Folgefrage an, ist es deswegen nicht auch sehr viel wichtiger, mehr auf Kompetenzorientierung im Lernen zu gehen? Also braucht man nicht grundsätzlich mehr Kompetenzen, die ausgebildet werden bei Schüler und Schülerinnen, um auch diese Kompetenzen wie Kommunikation miteinander, wie arbeiten wir zusammen, wie fragen wir kritischer nach, ist es das, warum haben wir jetzt sowas auch bekommen von der KI in der Form, ist sowas nicht zentral, zukünftig noch viel stärker auf Kompetenzbildung zu gehen?
Ja, verschiedene Themen. Erstmal kann KI nur vermeintlich objektiv bewerten, ne? Weil die KI kann nur so bewerten, wie es ihr Trainingsdatensatz zulässt. So, und das kann ich je nach Firma natürlich verändern. Ich kann besonders politisch kritische Fragen, kann ich die KI so trainieren, dass sie die nur bestimmte Antworten zulässt, ne? Wie wir es bei DeepSeek sehen, der chinesischen KI. So, ne? Dann bräuchte ich eine KI, die komplett neutral trainiert ist, und das ist schwierig, weil ähnlich wie Menschen KI natürlich auf Basis von Daten bzw. von den Erfahrungen bei Menschen operiert und dadurch eine Kritik. Also Kritik kann nie objektiv sein, außer wenn es jetzt um vielleicht Matheaufgaben gibt, und da ist KI auch nicht gut drin. Ne? Also auch da spuckt sie nicht die richtige Antwort aus, sondern die wahrscheinlich in diesem Kontext erwünschte Antwort und kann selber gar nicht rechnen. Das ist ja auch problematisch. Deswegen ist das nur eine wahrscheinliche Objektivität. Und Kompetenz kann ich ja auch nur zu gewissem Maße objektiv abprüfen, überprüfen, vor allem in so einem überwachten Prozess. Meistens wird das schriftlich gemacht. Also das, was du hinschreibst, da kann ich eine Kompetenzraster drüber legen, und dann gucke ich, wie gut du warst. Aber es hat wenig mit der eigentlichen Kompetenz etwas zu tun. Also deswegen, ja, die Prüfungsformate müssen sich ändern, auch unter Betrachtung von KI, dass sie halt viel mehr zu Performance-Prüfungen werden müssen. Also ich muss vielleicht am Ende etwas darstellen, etwas vielleicht auch mit KI herleiten, dann im kritischen, konstruktiven Prozess mit anderen halt auch dann als Ergebnis präsentieren. Nicht nur reine Präsentation, sondern vielleicht auch praktisch etwas vorführen. Es muss viel mehr fächerübergreifend stattfinden, weil sich ja Fragen in der Welt nicht über ein Fach beantworten lassen. Ne? Vor allem in den höheren Schulstufen ist das durchaus sinnvoll, Sachen zu kombinieren, die ich dann darstellen möchte. Also die Prüfungskultur muss weg, meiner Meinung nach, weg von den klassischen rein schriftlichen Arbeiten oder das repetitive Wiederholen von Sachen, die ich dann irgendwie auswendig gelernt, aber nicht verstanden habe, hinzu, ich muss etwas praktisch irgendwie beweisen, ich muss etwas praktisch herleiten. Da kann KI ein Tool sein, das zu tun, aber das ist nicht erschöpfend, sondern ich muss auch in Austausch mit anderen kommen, und vielleicht muss ich auch eigene Lösungswege finden, die ich dann darstelle, und die können vielleicht vom Ergebnis her nicht zum Ziel führen, aber der Prozess, dass ich mir Gedanken gemacht habe, das ist das eigentlich, und das zeigt ja die Kompetenz. Also nicht, dass jedes Ergebnis richtig ist, sondern konnte ich mein Wissen anwenden, um ein Ziel zu erreichen. Das macht ja zum Beispiel Wissenschaft aus, ne? Also WissenschaftlerInnen versuchen ja durch verschiedene Prozesse Sachen zu falsifizieren oder zu verifizieren. Und wenn es halt nicht der These entspricht, ist das kein Untergang, sondern das zeigt einfach auf, was habe ich ausprobiert und warum ist etwas daneben gegangen und was müsste ich beim nächsten Mal anders machen? Also nicht hin so richtig oder falsch, sondern der Prozess, also viel mehr prozessgesteuerte Prüfung. Genau, das bräuchten wir eigentlich, um KI nicht als Feind in der Lehre zu sehen, sondern durchaus als Tool.
Wenn ich dir so zuhöre, bist du ein weiterer, der sozusagen sagt, wie viele Dinge man ändern sollte, wie viel geändert werden müsste. Tatsächlich fehlt uns einfach der Wille, das wirklich anzupacken, weil das, was wir da draußen erleben, ist ja noch bei weitem nicht da, wo es sein könnte.
Genau. Ja. Genau, und das ist ja die Praxis, die ich versuche, meinen Studierenden dann zu vermitteln. Also wenn man das so hört, wir müssen mehr Lebenswertorientierung, was geht alles, dann sind die natürlich erstmal erschlagen. Wie sollen wir das? Also ich habe zum Beispiel auch berufsbegleitende Studiengänge, wo die Personen dann meistens älter sind und schon länger im Berufsleben sind und jetzt nochmal soziale Arbeit studieren möchten. Die sagen, wie soll ich denn das alles machen? Ich glaube, das Zentrale ist erstmal, eine eigene professionelle, objektive Haltung zu entwickeln für mein Berufsfeld. Und das kann jede Person. Dafür muss ich jetzt nicht viel Neues lernen, sondern ich muss gucken, mit wem arbeite ich, was sind meine Klientinnen, und wie kann ich pädagogisch mit den Handelnden tätig werden. Dass ich nicht alles, was sie mir erzählen, beiseite schiebe und sage, das ist Quatsch, das ist nicht real, das ist alles gefährlich, sondern erstmal zuhöre, also Beziehungsarbeit, um dann halt objektiv professionell handeln, tätig zu werden und nicht subjektiv. Also nicht das, was ich selber, wovon ich überzeugt bin, mit einbringe, sondern von das, wo ich denke, okay, das ist nötig aus professioneller Sicht. Das ist ein Ding, was was man angehen kann im kleinen Raum. Methodisch, didaktisch kann ich auch schon Sachen machen mit Medien. Und das Entscheidende ist, dass ich nicht sage, okay, jetzt muss ich einen kompletten Film drehen mit allen. Das ist natürlich schön. Aber wenn ich selber als Lehrkraft ohne Erfahrung etwas machen möchte, gucke ich einfach, wie kann ich anfangen, medial zu arbeiten. Das habe ich über 4 Jahre begleitet in einer Kommune in NRW, in einer größeren oder einer Großstadt in NRW, als es um die Tablet-Einführung ging. Dann war der Brenner überhaupt, ich war in allen Schulsystemen auch, habe da eingeführt, wie man mit Tablets arbeiten kann. Und das, was die am spannendsten fanden, vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die mit Medien keine Berührung haben, dass ich denen gezeigt habe, wie man das Tablet als Overhead-Projektor benutzen kann. Da waren die total Feuer und Flamme, wo wir denken, ja, das ist ja lächerlich. Das ist, komm ich ja sofort drauf. Aber das war für manche so eine, aha, das geht da auch mit. Und dann kommt der nächste Schritt. Ich kann das, was ich da zeige, nicht nur zeigen, sondern ich kann auch das abfotografieren, einen Screenshot machen und dann den Schüler schicken. Oder die Schülerinnen und Schüler schicken mir das, was sie halt beobachtet hat. Und dann machen wir, dann sprechen wir eine Audiospur drauf. So, das ist halt also ganz klein anfangen, ohne dass ich Technikangst haben muss. Im Alltäglichen, das kann man belächeln, aber das ist durchaus so ein Punkt, wo man sagt, okay, da fängt man an, sich didaktisch mit Medien anders zu beschäftigen und nicht nur, es ist was zum Präsentieren. Oder jetzt macht mal bitte die Grundschul-App auf, wo man lustige Dinge mitmachen kann. Das ist ja auch mal gern gesehen. Und dann setzt sich die eine Dreiviertelstunde davor, sondern ich kann auch andere Dinge damit tun. Und ich glaube, wir müssen im Kleinen anfangen. Parallel müssen natürlich auch größere Projekte laufen, das ist ganz klar, aber ich glaube, auch in der Lehramtsausbildung muss man Lehrerinnen und Lehrer vermitteln, wie man im Kleinen medial arbeitet. Also genau diese beiden Punkte, die müssen wir schon aufmachen. Und das hat aus meiner Praxis heraus meistens ganz gut geholfen, das anzugehen, das Thema.
Was mich total interessieren würde, setzt du dann auch selber KI in deiner Hochschullehre ein, in deinen Prüfungen? Und wenn ja, was hast du denn dabei gelernt? Was hat wirklich funktioniert? Und was hat dich vielleicht auch irgendwie überrascht?
Ja, natürlich setze ich KI ein. Ich habe lange Zeit, habe ich mir Stockbilder gekauft, Lizenzen. Ne? Also das ist natürlich auch, kann man auch negativ sehen, die Entwicklung. Ich kaufe mir jetzt keine Stockbilder mehr, sondern generiere die Bilder so, wie ich mir das vorstelle, das zu sein hat. Ne? Das ist natürlich negativ, weil dann natürlich Künstlerinnen kein Geld mehr für ihre Arbeit bekommen. Ist für mich positiv, weil ich schnell Ergebnisse habe, die genau passend sind für das, was ich gerade erkläre. Also das ist ein Punkt. Das muss ich auch zugeben. Da muss ich mich auch selbst kritisieren dafür. Aber das ist halt das, wo ich produktiver werde, durch meine Lehre anders gestalten kann. Und natürlich setze ich KI ein, wenn es darum geht, um Recherchetätigkeiten. Nicht nur für Quellen, sondern halt auch für Neuigkeiten zu bestimmten Themen, News, dass ich das zusammenfinden lasse und dann halt nochmal rekonstruieren kann. Und ich habe es als eigenes Seminarthema mit Studierenden, also KI in der Praxis der sozialen Arbeit zum Beispiel. Also wie kommen Klientinnen damit in Kontakt? Was macht das mit den professionellen Fachkräften? Wie läuft Beratung ab? Kommen die Menschen jetzt nicht mehr in die soziale Arbeit, sondern lasse ich über KI beraten? Wie kann ich aber auch KI als Tool einsetzen in den Beratungsprozessen? All das spielt KI schon durchaus eine Rolle. Und ich bin natürlich betroffen, weil auch immer mehr Studierende für ihre schriftlichen Prüfungsleistungen oder Bachelor- und Masterarbeiten KI einsetzen, was vollkommen in Ordnung ist, dass sie es tun. Aber wenn sie es unreflektiert tun und zum Beispiel die Hälfte der Quellen gibt es gar nicht, die sie dort anbringen, dann ist es natürlich schlecht. Dann lese ich eine schlechte Arbeit und sie bestehen die Arbeit nicht. Ist kein geholfen. Und daher versuchen wir als Fachbereich relativ konstruktiv mit umzugehen, den Studierenden zu sagen, ihr dürft das nutzen, aber wir haben einen Leitfaden, wo wir euch zeigen, wie ihr das machen solltet, um halt wirklich auch konstruktiv zu arbeiten.
Ich würde dort gerne einmal auf den Punkt Sicherheit zurückkommen, denn viele Lehrkräfte und auch viele meiner Lehrkräfte erleben kreative und digitale Formate ja irgendwie als Chance, aber gleichzeitig auch irgendwie als Kontrollverlust, weil sie sich selber damit gar nicht so wohlfühlen. Was braucht es denn in Schulen, damit aus dieser Unsicherheit auch pädagogische Stärke wird?
Ich erlebe eigentlich das Gegenteil, dass viel, also anders als bei anderen medialen Entwicklungen, also Einführung Tablet oder Gaming-Unterricht, die Lehrkräfte gar nicht so negativ eingestellt sind, wenn es ums eigene Nutzen von KI für die Unterrichtsgestaltung geht. Dann erlebe ich eher, dass sie es doch in manchen Teilen gewinnbringend empfinden. Aber nicht, wenn die Schüler das tun. Nicht, wenn die halt ihre Aufgaben mit KI rein erledigen. Also das eigene Tool schon, aber andersherum vielleicht manchmal nicht. Und das ist natürlich mein subjektiver Erfahrungsschatz. Das muss nicht allgemeingültig sein, oder ist bestimmt nicht allgemeingültig. Aber ich glaube, wenn man auch da mit so einer kritischen Kompetenz dran geht und sagt, okay, wo sind denn jetzt wirklich die Vorteile von KI in meiner eigenen Lehrgestaltung und wo sind die Grenzen? Also, dass ich vielleicht gerade so kreative Formate nur unterstützen tätig werden kann, aber KI halt Kreativität nur simuliert und gar nicht selbst kreativ sein kann, sondern das erwünschte Ergebnis ausspuckt. Und Kreativität ist ja vielleicht auch gerade, was nicht erwünscht ist oder auch gerade das, was nicht erwartbar ist. Das spricht ja für Kreativität. Also wenn ich mehr kreativ tätig werde, auch in meiner Unterrichtsgestaltung, habe ich einen deutlichen Vorteil gegenüber KI. Was aber, dann kommen wir wieder ins Wunschdenken, bedeuten würde, ich muss auch mal abseits des Lehrplans halt agieren und nicht nur das durchführen, was da in dem Lehrbuch steht, sondern auch andere Wege einschneiden. Dann bin ich besser als die KI, weil dieses kreative Denken und Handeln, das beherrscht der Mensch auf jeden Fall noch besser, weil es halt nicht auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Wenn ich aber sage, ich muss meinen Lehrplan durchziehen und dann die Klausur nach Schema X durchführen, dann ist häufig die KI einen deutlichen Vorteil. Also sowohl in der Unterrichtsgestaltung, dass ich einfach das nur eingeben muss, als auch auf der anderen Seite, dass Schülerinnen und Schüler natürlich besser Musterergebnisse herstellen. Und dann unterhalten sich zwei KIs miteinander. Also die eine KI stellt die Aufgabe und die andere KI beantwortet sie. Ist auch schön, haben beide andere menschlichen Seiten mehr Freizeit vielleicht in der Schule, aber ist auch nicht der Sinn von Bildungsprozessen.
Ich glaube, mit Klausuren ist ja ein großer Knackpunkt getroffen. Es gibt ganz spannende Statistiken in Bremen. Seitdem es ChatGPT weit verfügbar gibt, werden die Nachschreibertermine immer mehr. Und es gibt mittlerweile Schulen, die haben dann jede Woche einen Nachschreibtermin für Klausuren von über 60 Menschen. Und diese Menschen kann man natürlich irgendwie nicht gut beaufsichtigen und die Hälfte von denen verwendet KI. Hättest du Tipps dafür, wie müsste denn eine Klausur eigentlich aufgebaut sein, damit man mit KI nicht weit kommt? Oder sollte man vielleicht sogar KI integrieren und zum
genau,
Beispiel,
das,
wie promptet man denn eigentlich? Wie möchte man den Prompting-Vorgang bewerten?
Ja, also schon, also KI darf nicht ausgeschlossen werden, weil es auch, also klar gibt es, man kann natürlich auch sagen, wir machen alles nur noch mündlich. Es gibt nur noch mündliche Prüfungen und wir fragen euch mündlich ab. Das ist tatsächlich bei unserem Fachbereich eine Diskussion, ob wir haben vor 4 Jahren das mündliche Kolloquium zur Bachelorarbeit abgeschafft und dann kam KI. Und jetzt wird diskutiert, wollen wir es wieder einführen, um halt zu gucken, dass die Studierenden in Bachelorarbeiten keine KI benutzt haben oder nicht nur. Aber das macht das Problem ja nicht weg. Also die nutzen ja trotzdem noch KI, aber so und sind dann in der mündlichen Prüfung und da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen, wie ich das mache. Das heißt, ich bin dafür, dass man KI bewusst einsetzt in Prüfungsformate. Und trotzdem einen menschlichen Output hat. Und da bin ich tatsächlich selber noch auf der Suche, was da ideal sein kann. Ich habe jetzt begonnen, dass die Studierenden zum Beispiel mehr über Personas und Fallbeispiele gehen, die sich dann überlegen oder in Co-Konstruktion mit KI, die in der sozialen Arbeit dann quasi verankert sind, um daraus dann menschlich medial etwas herzustellen. Also dass sie eine Fotostory machen, einen eigenen Podcast oder einen Filmbeitrag drehen. Also quasi dann das, was sie sich vorstellen, den Fall, dann halt wirklich medial verarbeiten. Da kann halt auch KI zum Einsatz kommen, aber ein Teil muss halt menschlich sein. Also die Stimme muss menschlich sein, die Studierenden vor der Kamera müssen menschlich sein. Also das kann ich ganz gut machen, weil ich natürlich den Bereich der Medienpädagogik habe in meinem Prüfungsfeld. Aber vielleicht wäre das eine Herangehensweise, auch in schulischen Prüfungsformaten da mehr auf Produktorientierung zu gehen. In dem Sinne, dass ich sage, am Ende ist halt ein Produkt und die Schüler und Schülerinnen gestalten den Prozess dazu aktiv, was natürlich das Ganze aufwendiger macht, aber vielleicht besser ist, als dass alle einfach nur KI bei der Nachschreibklausur benutzen.
Vielleicht noch eine Abschlussfrage zum Thema KI. Viele Erwachsene und auch viele Schüler haben ja immer die Einstellung, diese niederen, in Anführungszeichen, kognitiven Aufgaben, die gerade ja auch im Aufgabenbereich 1 wiedergefunden werden, die lassen wir alle mit KI machen. Und es gibt diese wunderschöne Studie von MIT Media Lab, und die sprechen ja im Prinzip von einer Akkumulation kognitiver Schulden. Also je mehr wir denken lassen, desto mehr verkümmern unsere neuronalen Muskeln. Wie bewertest du denn den Umgang mit KI gerade bei diesen Aufgabenbereich 1, Aufgabenbereich 2 Aufgaben in der Schule?
Ja, also ich habe ja eingangs von kritischer Kommunikationskompetenz gesprochen. Um kritisch etwas bewerten zu können, muss ich es erst mal erlernt haben. Das heißt, ich muss natürlich immer noch Grundwissen erlernen über Dinge. Und da gehört vielleicht auch manchmal eine Wiederholung zu oder ein Abprüfen. Aber wenn ich das dann erreicht habe, kann ich zur nächsten Stufe übergehen. Das heißt, es soll nicht etwas wegfallen wie ich muss jetzt lesen, schreiben, rechnen lernen, weil das KI kann das auch. Das muss erlernt werden. Gerne auch in der Schule handschriftlich. Also sehe ich überhaupt kein Problem drin. Also, ne, da will ich auch gar keinen Battle aufmachen, was ist jetzt besser, aber das muss erstmal grundständig erlernt werden, um Sachen wirklich kritisch bewerten zu können. Aber man darf nicht drauf stehen bleiben. Also ich darf nicht drauf stehen bleiben, die ganze Zeit halt Vokabeln abzuprüfen oder halt repetitiv halt Matheaufgaben zu lösen. Wenn ich die Grundlagen bereits erlernt habe, dann muss ich drauf aufbauen und die nächsten Stufen halt angehen. Das ist dann das Produzieren vor allem.
Woran würdest du denn tatsächlich auch eine Schule erkennen, die im Kontext Medienbildung und KI es wirklich verstanden hat, das gut einzubinden in der Schule? Was wären da für dich Kriterien, die da wichtig sind?
Glaube erstmal, dass die Schulleitung vorangeht. Ne, das wissen wir aus verschiedenen Studien, dass Schulleitung für Schulorganisationsprozesse durchaus prägend ist, wenn die halt vorangeht und halt auch als Vorbildfunktion vorangeht und nicht nur Antreiberin ist und sagt, ihr müsst das jetzt machen, sondern vorangeht und Vision aufzeigt, ist schon mal viel gewonnen. Dann, wenn man mit dem Kollegium zusammen und idealerweise auch mit den Schülerinnen und Eltern ein Schulmedienkonzept erarbeitet. Also wie wollen wir mit verschiedenen medialen Chancen, aber auch Herausforderungen im Schulsystem umgehen? Also was sind wichtige Themen, die wir behandeln wollen abseits des Unterrichts? Aber wie gehen wir auch mit Smartphones und Tablets im Unterricht um? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und wenn ich das gemeinsam erarbeite als Kompromiss, also auch da wird es Stimmen geben, die das doof oder die zu wenig finden. Aber wenn ich das wirklich auch, und auch da sind wir wieder unter demokratischen Gesichtspunkten, alle mitnehmen im Schulsystem und daraus ein Medienkonzept quasi entwickelt, ist das schon viel gewonnen. Und wenn ich dann anhand dieses Medienkonzepts quasi Teams bilde, die sich um die einzelnen Bereiche kümmern, also ne, Fachbereiche, wer übernimmt was, was wollen wir an Kompetenzen, Medienkompetenz vermitteln und wer kann das im Kollegium übernehmen, im jeweiligen Fachunterricht. Ich glaube, das ist eine Schule, die sich zumindest schon mal Gedanken gemacht hat, wie können wir das implementieren. Und dann hat man schon viel gewonnen. Dann kommt immer noch eine Ausstattungsfrage dazu, obwohl das eigentlich aus meiner Sicht eher nachrangig ist. Natürlich braucht man Geräte und funktioniert ins Internet. Aber das erinnert mich nicht daran, trotzdem Medienbildung zu betreiben, wenn ich das nicht habe. Also ein Medienkonzept ist schon wichtig, Schulleitung und dass dann das Kollegium mit eingebunden wird, aktiv, je nach Kenntnisstand und dass sich da keine Person rausziehen kann.
Wenn du in noch mal auf die Fähigkeiten der Jugendlichen tatsächlich schaust, also häufig wird es ja, ich weiß nicht, ob es unterschätzt wird oder nicht gesehen wird. Also die spricht man Jugendlichen ja häufig ab. Weißt du, woran das tatsächlich liegt? Also warum gibt es so wenig Vertrauen und Zutrauen der Lehrpersonen in die Schüler und Schülerinnen?
Weiß gar nicht, ob das immer so ist. Ich glaube, da spielt eher der Gedanke, ich muss jetzt wirklich meinen Lehrplan durchziehen und ich habe gar nicht so viel Zeit, dass ich da mehr drauf eingehe, auf deren mediale Wirklichkeit. Ich glaube nicht, dass viele Lehrkräfte das denen absprechen, weil die sind ja täglich mit Kindern und Jugendlichen unterwegs und die kennen ja ihre Klassen im Idealfall auch. Ich glaube, nach außen hin wird das eher medial so geframed, dass die jetzige Generation eher unbedarft ist und nichts kann und faul. Aber auch das ist ja ein Phänomen, was nicht neu ist. Das haben wir ja auch seit den Jahrtausenden schon, wird das ja in der aktuellen Generation immer vorgeworfen. Und das hängt, glaube ich, einfach mit den Lebenswirklichkeiten zusammen. Und das sind jetzt zum Beispiel vor allem auch durch Social Media oder Gaming geprägte Lebenswirklichkeiten, die vielleicht einen Teil von pädagogischen Fachkräften nicht mehr nachvollziehen können und das deswegen halt abstrus wirkt und vielleicht auch das Verhalten nicht verstanden werden kann, was daraus gespeist wird, weil dieses Verhalten ja auch viel mit medienkulturellen Code halt verwoben ist. Also man spricht dann auf einmal anders oder macht andere Posen oder verhält sich anders, als man das selbst aus der eigenen Jugend gewohnt ist, obwohl man dann selbst mit dem Walkman rumlief und alle haben gesagt, du wirst taub und du redest ja mit niemandem mehr. Ne? Also dieser Übertrag ist dann manchmal, glaube ich, schwierig zu verstehen, was wurde mir denn entgegengeworfen in meinen Medienhandeln als jugendliche Person und was mache ich jetzt gerade mit den Jugendlichen und wie verstehe ich die? Und ich glaube, dass viele Lehrkräfte doch eher schon wissen, dass die Jugendlichen das durchschauen, was sie so tun, aber dass die kein Interesse an der Lebenswelt haben, also der medial geprägten Lebenswelt, und dass dadurch so ein Eindruck halt entstehen könnte. Ja, das würde ich mir so erklären, ohne das jetzt irgendwie untermauern zu können.
Danke für die Einblicke. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage mit reinstellen an dich, und zwar für beide Seiten. Was würdest du dir für die Zukunft für die Lehrkräfte, aber auch für die Schüler und Schülerinnen wünschen, damit Bildung besser wird?
Fangen wir vielleicht bei den Schülerinnen und Schülern an, dass sie wirklich mehr ins Schulsystem eingebunden werden, dass sie mehr auch um ihre Meinung gefragt werden. Also, ne, wie wollen wir zusammenleben medial hier? Was findet ihr gut? Was stört euch? Und was fehlt euch vielleicht auch? Und wenn wir uns da viele Schulhöfe anschauen, die sind nicht besonders attraktiv oder auch viele Schulen. Und wenn man sagt, das ist natürlich ein leichtes zu sagen, dann okay, die reden halt nicht miteinander, weil die ganz am Smartphone sind. Ja, dann macht denen doch Gegenangebote, die attraktiv sind während der Pause. Und das zu erfragen, also was stört euch vielleicht auch selber? Vielleicht sagen ja auch in einem Schulsystem Jugendliche, wir finden das selber alle doof, dass wir am Smartphone hängen, aber wir haben nichts anderes. Macht doch mal irgendwas für uns so. Vielleicht kommt das ja mal, aber man muss sie dafür fragen. Und dass man sie mehr in Unterrichtsgeschehen und Unterrichtsinhalte auch mit einbindet, nicht so in dem Sinne, jetzt wünscht euch mal ein Thema, sondern das ist das Thema, pass auf, wir verteilen mal Rollen und jeder bereitet das mal anders auf. Das wäre durchaus sinnvoll, dass mit steigenden Jahrgängen auch mehr Demokratie und Debattenfähigkeit auch Einzug hält. Das würde ich mir wünschen. Auf Lehrkräfteseite, dass die Ausbildung besser wird, dass Medienbildung nicht irgendwie ein Randthema oder ein freiwilliges Thema ist, sondern verpflichtend in jeder Phase, also Studium, Referendariat und dann Weiterbildung eine Rolle spielen muss. Und nicht nur einmal habe ich das gemacht in meinem Studium, sondern das ist in jeder Fachdidaktik und in der Pädagogik und in der Psychologie ist das ein Thema, damit ich wirklich auch mitdiskutieren kann und nicht allein auf meinen subjektiven Eindruck mich verlassen muss, was alles schlecht ist oder was alles positiv ist. Es gibt ja auch Lehrkräfte, die alles schön zeichnen und so schlimm ist das alles gar nicht. Ist auch super mit mir. Ne? Man muss aber trotzdem, das mache ich ja mit objektiver Haltung. Also ich muss ja befähigt werden, eine objektive Haltung überhaupt ausbilden zu können. Und dass wir mehr multiprofessionelle Teams haben in Schulen. Also, das sind alles so wünsch dir was Sachen. Also, dass ich nicht allein im Klassenraum
Könnte
bin.
ich unterschreiben alle.
Ja, genau. Aber das ist das, was ich mir wünsche. So, das wäre schön. Und dafür brauchen wir Geld. Also, mehr Geld in Ausbildung und Personal stecken. Vielleicht weniger Geld nur rein in Technik, weil die wird alt, die Technik, oder wird erst gar nicht ausgepackt. Und wenn ich dann das in Personal und Ausbildung stecke, dann habe ich mehr Möglichkeiten, vielleicht im Schulsystem auch.
Und was würdest du daraus Schulen und der Bildungspolitik vielleicht in einem Satz mit auf den Weg geben?
Boah. Schulen und oder beide getrennt?
Beides.
Beides. Traut euch mehr. Und bindet Schülerinnen und Schüler aktiv ein, ja, und beschäftigt euch mit den Themen.
Dann bedanken wir uns recht herzlich. Es war wirklich ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Ja,
Und
danke
vielleicht
auch.
hören wir uns ja nochmal in diesem Podcast.
Ja, wäre schön, würde mich freuen.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.